Vielen Dank. Lass uns noch mal beten. Vater, wir haben wirklich so viel Grund zu danken. Und heute ist Erntedank. Und wir danken dir auch für die Musik und für das, dass wir dich gemeinsam loben dürfen. Und wir danken dir vor allem, dass du uns versorgst mit allem Lebensnotwendigen, auch mit deinem guten Wort. Und so bitten wir dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Und wir danken dir dafür. Amen. Ihr Lieben, wir haben ganz viel Dank eben ausgedrückt in den Liedern. Und wir haben auch am Anfang in einer Liedzeile gesungen, und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil es uns direkt zum Thema führt: Danke für die Schönheit. Ja, ist so einfach, für die Dinge zu danken, die wir als schön empfinden. Aber morgens der erste Weg ins Badezimmer vor den Spiegel ist für mich immer ein Moment, wo ich sage, naja, also hast auch schon mal besser ausgesehen, ne? Der Bart, die Weisheit, also das Weißsein, die mangelnden Haare auf dem Kopf. Es fällt mir schwer, mir selber immer wieder zu sagen, Mensch, danke, du bist wirklich, wirklich, bist gut gelungen. Ja, das fällt mir schwer, ich bin da ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wir neigen ja dazu, uns auch zu vergleichen mit anderen, ne? Das macht man uns ja dann auch im Internet so leicht oder im Kino, da sehen die ja alle so top aus. Also Männer, die in meinem Alter sind, die noch in so Actionfilmen ihre Muskeln spielen lassen und sich vom Hochhaus stürzen, und Frauen, die also mit 50 noch keine Falten haben und einfach super, super, super schick aussehen. Und wir wissen alle, das ist nicht die Wahrheit. Ja, wir wissen alle, das ist gut geschminkt, und spätestens seit es HDTV gibt, merken wir auch, wie viel Aufwand das braucht, um jemanden so zu schminken, dass man es im Fernsehen nicht sieht, dass da Falten waren vorher. Ich habe so einen Satz gehört vor einiger Zeit, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Wir werden alle als Originale geboren, aber die meisten sterben als Kopie. Weil wir es unser Leben lang versuchen, einem anderen nachzueifern. Ich war immer schon der in der Schule, der so ein bisschen anders war. Das hatte damit zu tun, dass meine Eltern sehr pragmatisch waren. Und wie gesagt, wir waren 5 Kinder, da musste man auch aufs Geld achten. Wenn die anderen das trugen, was total in war, dann konnte man sicher sein, bei Familie Borchert, da gab es die anderen Sachen. Ja, das war so, weil es ja so praktisch war. Ein Beispiel werde ich nie vergessen. In den 70er Jahren, man hatte die Schlaghosen, die kommen jetzt wieder, habe ich gehört. Sie kommen wieder. Aber der Schlag, der musste so 50 Zentimeter haben, ja, so. Und dann kriegte ich zum Geburtstag das lang ersehnte Paket, und ich fühlte von draußen, da ist es drin. Die Jeans meiner Träume. Und ich packe sie aus, und es ist eine Röhrenjeans. Warum? Mutter strahlte glücklich und sagte, siehste, du brauchst nie wieder Fahrradklammern unten in die Hosenbeine. Du kannst immer Fahrrad fahren, kommst nie mehr in die Kette. Das ist doch super. Ja, der Weg über den Schulhof war auch super. Wisst ihr, das geht ja so weiter im Leben. Wir vergleichen uns mit anderen. Wir messen unseren eigenen Wert daran, ob unsere Leistung okay ist, weil der Chef uns genau so beurteilt. Bist du okay? Hast du genug geleistet? Alles klar, wunderbar. Und unser Selbstwertgefühl, das hängt in der Regel davon ab, was andere uns sagen. Wenn andere uns bestätigen und sagen, hast du gut gemacht, okay. Ich habe selber so ein Problem damit, mir diese Dinge zu sagen. Habt ihr schon gemerkt mit dem Badezimmerbeispiel? Wenn meine Frau nicht ab und an sagen würde, jetzt hör doch mal auf, so an dir rumzumäkeln. Du bist doch eigentlich wirklich okay. Ja, mehr noch, ich liebe dich, du bist für mich der tollste Mann. Dann würde ich selber oft nicht glauben. Das habe ich im Laufe des Lebens gelernt. Und ich habe auch gelernt, mir Dinge selber zu sagen, die ich selber vielleicht gar nicht so in mir sehe. Aber gerade die jungen Leute werden sich erinnern an die Zeit der Pubertät. Da war es ja schwer, uns selber anzunehmen. Wenn die Stimme bei den Jungs plötzlich anfing zu kippen und so zu kieksen. Und wenn die Gefühle durcheinander geraten, wenn die Hormone plötzlich verrückt spielen, wenn wir eben noch total himmeljauchzend und dann zu Tode betrübt, schnell gereizt, jähzornig sind, ganz schnell anfangen zu weinen. Wie soll man sich da mögen als junger Mensch, wenn selbst die Eltern irgendwann verzweifeln und sagen, ich halte es mit dir einfach nicht mehr aus. Du bist ja wirklich unausstehlich. Ich habe mich gefragt, bin ich tatsächlich wirklich der, den andere in mir sehen? Mache ich meinen Wert zu Recht davon abhängig, dass andere mir einen Wert zusprechen? Wenn es so wäre, was ist denn dann, wenn ich mit 50 plötzlich von meinem Chef höre, wir können sie nicht mehr gebrauchen, sie reichen für die Firmenziele, wir brauchen sie einfach nicht mehr. Gehen Sie mal in Ruhestand. Was bin ich noch wert, wenn der Mensch, den ich geliebt habe, plötzlich entscheidet, du, so nach 25 Jahren brauche ich meine Freiheit, ich gehe jetzt mal meine eigenen Wege, mach's mal gut. Was bin ich noch wert als Mutter, wenn die Kinder sich aus dem Haus begeben und erst noch zum Geburtstag anrufen und zu Weihnachten, aber irgendwann nicht mehr und gar nicht mehr sich melden. Was bin ich noch wert als Witwe, wenn ich plötzlich alleine da sitze und keiner mehr da ist, der sagt, du bist okay, ich mag dich. Und plötzlich kommt das nicht mehr. Dann glauben wir selber nicht mehr daran, dass wir irgendwie wertvoll sind. Wir machen uns viel zu selten bewusst, wie die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das Selbstwertgefühl eines Menschen beeinflusst. Positiv und negativ. Negativbeispiel haben wir gehört mit so einem Zettel, oder? Das bleibt hängen, nicht nur an der Pinnwand von Annelie, das bleibt hier drin hängen. Ich, ein Esel, und ich kann nicht mal was dafür. Wie denkt der Mensch über mich? Der kennt mich ja gar nicht. Wie ist das denn, wenn ich ständig solche Feedbacks von außen bekomme? Du bist ja halt der Außenseiter. Du bist ja der immer irgendwie anders ist. Du bist der anders denkt. Du bist der anders glaubt. Du bist der anders betet. Du bist eben anders. Was macht das mit einem, wenn du schon als Kind immer hörst, du bist eigentlich gar nicht unser Wunschkind gewesen. Wir hätten lieber einen Sohn gehabt. Oder du bist überhaupt unerwünscht. Du warst ja nur ein Verkehrsunfall. Wir wollten eigentlich noch gar kein Kind. Und jetzt liegst du uns schon seit Jahren auf der Tasche. Leute, das prägt unser Selbstbild. Und das, was wir als Kinder hören und später als Erwachsene als Zettel am Auto finden, das macht was mit uns. Sich unser Schöpfer so ausgedacht. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Da seht ihr schon die Gegensätze, die sind bewusst da. Und eben auch die Ergänzungsbedürftigkeit. Und wir brauchen auch das Feedback, wir brauchen die Rückmeldung eines anderen, wir brauchen auch diesen Vergleich, um uns selber zu erkennen. Und das ist das Problem. Wir steigern das dann manchmal ins Unermessliche, diesen Vergleich. Ich habe da draußen mir vorhin nochmal die Blumen angeguckt. Müsst ihr mal, wenn es nicht mehr so regnet. Und ich habe gehört, wie da so ein Stiefmütterchen jammerte. Oh, ich wäre auch so gern eine Orchidee. Nein, habe ich natürlich nicht gehört. Nicht, weil ich nicht Stiefmütterchen hören kann, sondern weil ein Stiefmütterchen sich nicht vergleicht. Auch der Bonsai guckt nicht zur Eiche und sagt, boah, du bist aber mächtig. So möchte ich auch mal sein. Und der Spatz guckt auch nicht neidisch dem Adler zu und sagt, boah, so würde ich auch gern. Nein, das machen die nicht. Aber Fritzchen fängt schon in der Grundschule an, zu Peter zu gucken und sagt, oh, so wäre ich eigentlich auch gern. Ja? Der Schöpfer hat das so gemacht. Und damit sind wir geadelt. Wir haben die Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit zu vergleichen. Aber das ist nicht nur was besonders Gutes. Das ist auch eine Riesenherausforderung. Denn das haben wir gerade gehört. Durch Geringschätzung oder durch Ablehnung können wir wirklich Menschen Schaden zufügen. Das ist eben bei einer Gabe immer auch die Herausforderung, dass man damit gut umgehen kann. Nun gibt es noch ein Problem. Wenn wir andere einschätzen, lassen wir uns manchmal täuschen. Und das machen wir auch gerne zum Prinzip, denn wir lassen uns gerne blenden, weil der Nachbar hat einfach das dickere Auto. Und der fährt dreimal im Jahr in Urlaub. Und da, wo der hinfährt, da ist es immer schön. Und boah, also was der also auch für einen Garten hat, sein Rasen und buh. Und wir sind dabei, dass wir uns blenden lassen. Weil das ist doch auch nur Fassade. Aber wir werden neidisch. Und wir sagen, oh, hm, ja. Ich habe ein Beispiel aus der Bibel mitgebracht, wie das so ist mit diesem Blendwerk. Ja? Wir gucken so auf das Äußere. Da gibt es eine interessante Geschichte. Als der König David, das ist der größte König, den Israel in seiner Geschichte gehabt hat, als der noch ein kleiner Hirtenjunge war, da kam der Prophet Gottes Samuel zu ihnen nach Hause und sollte den neuen König salben. Und er geht also zu Isai, das ist der Papa, und sagt, du, pass mal auf, ich habe hier Salböl und jetzt bring mir mal deine Jungs. Ich will jetzt den salben, der neue König sein soll. Und dann kommt der Älteste, mit dem fängt man ja immer an. Und das ist wirklich ein stattlicher Kerl. Ja, das ist richtig toll. Und Samuel sieht den Eliab und denkt, das muss er sein. Das ist der neue König. So stelle ich mir einen König vor. Das ist gewiss der, den Gott auserwählt hat. Und dann sagt Gott zu Samuel, und das ist das Gute bei Propheten, die hören Gott tatsächlich direkt. Ich weiß nicht wie, aber sie haben ihn gehört. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Und dann geht es weiter so. 7 Söhne hat Isai und einer nach dem anderen. Nie der Richtige, obwohl sie alle gut aussehen. Und dann fragt er am Ende, sind das jetzt alle deine Söhne? Und dann sagt er, nee, der Jüngste, der ist noch draußen bei den Schafen. Dann lass ihn herkommen. Und dann riecht er noch nach Schaf und hat wahrscheinlich noch so ein bisschen Stroh im Haar. Aber er war auch schön und kräftig und hatte klare Augen, sagt die Bibel. Und da sagt Gott, der ist es. Den salbe mir. Und so wird er vor seinen Brüdern zum zukünftigen König von Israel gesalbt. Samuel hätte den Falschen gesalbt. Oder den Zweitfalschen. Oder den Drittfalschen. Sie wären alle falsch gewesen, weil die sahen alle toll aus. Und dann ganz am Ende, da kommt der Richtige. Und dieser David, der hat viele, viele großartige Gebete formuliert. Psalmen in der Bibel. Viele von euch kennen die. Und da greift er dieses Phänomen auf. Und da betet er in einem ganz berühmten Psalm, Gott, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Luther übersetzt, du erforscht mich. Du kennst mich durch und durch. Von allen Seiten umgibst du mich und ich bin ganz in deiner Hand. Und dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt mein Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Du hast mich geschaffen, mit Leib und Geist mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste überhaupt begann. David wusste seit seiner Berufung und seit seiner Salbung, dass Gott sich nicht von Äußerlichkeiten blenden lässt, dass Gott jemand ist, der den Sachen auf den Grund geht. Und hier sagt er, dieser Gott, dieses Gegenüber ist jemand, der mich komplett durchschaut, der hat quasi so einen Röntgenblick, wie ein Computertomograph kann der mich komplett durchschauen, in jeder Schicht meiner Persönlichkeit kann er etwas sehen. So wie ein Forscher nimmt er sich Schicht für Schicht vor und entdeckt auch meine inneren Seiten. Und jetzt wird's ja spannend. David sagt, ihm ist nichts zu unbedeutend und nichts zu klein. Jeder meiner Gedanken ist ihm wichtig. Was ich fühle, interessiert ihn. Und ich habe mich gefragt, ist das für uns eine merkwürdige Vorstellung, dass da jemand ist, Gott, unser Schöpfer, der alles von uns weiß, der alle deine verborgenen Seiten kennt, auch die, die so gut verborgen sind, dass du sie selber gar nicht wahrhaben willst. Jemand, der weiß, wie du wirklich bist, dann wenn die Haustür zugeht. Jemand, der vor dem du nichts geheim halten kannst, der alles von dir weiß. Weißt du, wenn ein Mensch mich so durchschauen könnte, wie David hier Gott schildert, ich würde mich nicht mehr auf die Straße trauen. Wenn ich wüsste, da ist irgendwo jemand, der mich so durchblickt. Ich fühlte mich doch ständig bloßgestellt. Ich hätte auch keine Selbstachtung mehr. Das ist nämlich unser Problem. Wir kennen ja auch unsere inneren Seiten und manchmal können wir die halt gut verstecken und täuschen. Aber wenn da jemand das durchschaut, ich würde mich sehr entblößt fühlen. David ganz anders. Er sagt, du durchschaust mich komplett, Gott. Aber das macht ihm offensichtlich keine Angst. Nein, er sagt sogar, das empfinde ich als Schutz. Du umgibst mich von allen Seiten, ich fühle mich in deiner Hand geborgen. Hier ist jemand, der unsere dunkelsten Seiten kennt und dennoch fühlt sich der Beter bei ihm geborgen. Wie kann das gehen, habe ich mich gefragt. Mancher von uns und auch mancher Christ, und ich hoffe mal, dass heute auch Christen hier im Raum sind, denkt ja, das ist doch der Grund, dass Gott mich eigentlich gar nicht lieben kann, weil ich eben auch diese inneren, dunklen Seiten habe. In mir ist nicht alles Hochglanz. Da ist nicht viel Liebenswertes, wenn man mal die Oberfläche beiseite nimmt. Da bleibt nicht viel Gutes übrig. Aber Gott, unser Schöpfer, lässt sich nicht blenden. Er sieht den Schmutz, er sieht die hässlichen Stellen unter der Fassade. Und jetzt kommt das wunderbare große Geheimnis. Er nimmt mich dennoch genau so an. Nicht nur die schöne Fassade. Nein, er nimmt die dreckige, hässliche Seite an mir an. All das will er haben. Warum? Ich helfe euch mal mit einem kleinen Test. Stell dir vor, du triffst zwei kleine Kinder, da vielleicht da hinten in der Krabbelgruppe, vielleicht ein bisschen älter, 5, 6 Jahre alt. So. Und das erste Kind, das kommt hier morgens rein wie aus dem Ei gepellt. Das hat sogar eine Krawatte um. Das hat man ja manchmal bei Fünfjährigen mit so einem Gummizug, aber es ist wirklich schick. Und der zitiert schon Goethe und Schiller. Der kann der Pythagoras, Überhangmandate bei der Bundestagswahl und sogar die Abseitsfalle erklären. Das kann der alles. Und daneben sitzt in total zerlumpten Klamotten das andere Kind und weint. Es hat sich nämlich draußen gerade das Knie aufgeschlagen. Welches dieser beiden Kinder rührt dein Herz an? Pythagoras mit der Abseitsfalle oder das Kind mit dem blutenden Knie? Welchem wirst du dich zuwenden? Dem Attraktiven oder dem armen Häufchen Elend? Wir werden es in den Arm nehmen, da bin ich mir sicher, und trösten. Wir werden die Tränen abtupfen und wir werden die Wunde versorgen. Wir werden ihm gut zureden und wir sagen, ach du armes kleines Hascherl, komm mal her. Und so ist Gott, verstehst du? So ist unser Schöpfer. Der lässt sich nicht blenden. Wir sehen alle blendend aus. Heute ist ja auch Sonntag. Ich habe auf die Krawatte verzichtet. Aber sonst habe ich mich schon versucht, gut anzuziehen heute Morgen. Ich fahre ja nach Spetzerfehn, das wusste ich ja. Aber das ist doch Gott egal, wie wir aussehen. Es rührt sein Herz an, dass in uns ganz viel kaputt ist. Es macht ihn ganz traurig, dass wir eigentlich immer versuchen, dieses Bild aufrechtzuerhalten, aber innerlich darunter leiden, dass wir eben nicht so toll sind, wie wir immer tun. Er liebt uns und er möchte uns all das wieder heil machen, was in uns zerbrochen ist. Er möchte die Fassade wegnehmen und sagen, du dahinter, du zerbrechlicher Mensch, dir möchte ich gut tun, dich möchte ich zurücklieben. Ich sag's nur so kitschig, ich möchte dich zurücklieben, ich möchte dich in meine Arme nehmen. Ich nehme dich an, so wie du bist. Arno Backhaus, vielleicht kennen die Älteren ihn noch von Arno und Andreas, die haben früher Musik gemacht, auch hier in Ostfriesland sind die unterwegs gewesen, das weiß ich. Die hatten jetzt gerade Bühnenjubiläum und haben wieder ihre alten Lieder gesungen. Und da heißt es bei Arno Backhaus an einer Stelle, Gott liebt dich so, wie du bist. Ja, wir sind manchmal ein Biest. Ja, das sind wir. Aber Gott liebt uns so, wie wir sind. Mit all unseren Macken. Und es ist ihm auch egal, was andere über uns denken. Und ich frage mich, was bringt es mir, wenn alle anderen mir zujubeln, aber mein Gott würde mich verurteilen. Und umgekehrt, was macht es eigentlich, wenn alle über mich schimpfen und blöde Zettel ans Auto machen, aber mein Gott nimmt mich an, wie ich bin? Das ist doch viel mehr wert. Und es ist unwichtig, welches Bild ich selber von mir habe. Wichtig ist, was Gott über mich denkt. Er liebt mich nicht wegen meiner Leistung. Er liebt mich nicht wegen meines edlen Charakters. Er liebt uns einfach so, wie wir sind und weil wir sind. Weil er uns geschaffen hat. Auch wenn wir nicht liebenswert sind. Wir sind seine geliebten Geschöpfe. Und wenn du morgens in den Spiegel guckst, so wie ich, und denkst, oh meine Güte, dann mach's doch mal wie Gott. Wenn der uns sieht, dann sieht er nicht das, was wir sehen. Der sieht schon das fertige, wunderbare, schöne, was einmal entstehen soll. Wie ein Maler, der vor der leeren Leinwand sitzt und das Bild schon ahnt, während wir denken, was tupft er da so komische Farben hin und was macht er da für Striche. Aber der Maler sieht das schon. Der Bildhauer sieht schon das fertige. Ich habe mal von einem Bildhauer gehört, du musst den Stein lesen und der Stein wird dir sagen, was du rausholen sollst. Da steckt schon was drin. So sieht Gott uns. Als Jesus auf dieser Erde war und seine Jünger berufen hat, da waren das raue Männer. Und einer von ihnen war, glaube ich, der mit dem größten Mund, das war der Simon Petrus. Nein, der hieß gar nicht Simon Petrus, der hieß Simon. Mein Sohn heißt auch Simon, weil wir wussten schon, wie der mal wird. Der passt total ins Klischee. Und Jesus sieht diesen Simon und sagt, nee, du heißt nicht mehr Simon, du sollst Petrus heißen, denn ich sehe in dir etwas. Du bist ein Fels, du bist stark, du bist... Wow, auf dich werde ich meine Gemeinde aufbauen. Auf dir werde ich eine unglaubliche Geschichte aufbauen. Man wird in 2000 Jahren in Ostfriesland, in Spetz noch von dir reden. Stell dir mal vor, was Jesus in ihm gesehen hat. Dass wir ihn heute noch kennen und dass es diese weltweite Gemeinde sogar hier bei euch heute noch gibt. Was lernen wir daraus? Gott sieht uns total anders. Er sieht uns an und er nimmt uns an. Und wen Gott ansieht, dem gibt er Ansehen. Wir sind was Besonderes. Wenn wir uns selber verachten, erinnere dich, Gott hat dich beachtet und hat dich mit Achtung behandelt. Du bist wertvoll in seinen Augen. Wir sehen, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das hat David später auch gebetet. Wir sehen eben mit unseren Augen oft nur die Oberfläche. Und wir lassen uns blenden von uns selbst, von unserem Nachbarn, von anderen. Gott blickt viel tiefer. Und dieser David betet später in anderem Psalm und da heißt es: Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich bin ein einmaliges Kunstwerk. Ein Wunder aus den Händen des Schöpfers. Als Gott diese Erde geschaffen hat, hat er viele Dinge gemacht und das fand er alles gut. Kann man nachlesen. Erster Tag abends gut, zweiter Tag gut, dritter Tag gut. Und dann wurde der Mensch geschaffen. Und dann heißt es, Prädikatsurteil, Gott sah alles an und es war sehr gut. Du bist sehr gut gemacht und sehr gut gedacht. Ja, so sieht Gott dich, ein Wunder aus seinen Händen. Jetzt haben wir aber über Selbstannahme nachgedacht und gemerkt, dass die Meinung anderer manchmal stärker ist als das, was unser eigener Schöpfer über uns sagt. Ja? Jetzt kommt noch ein Phänomen dazu. Manche Menschen geben sich dann gerne ein Image, damit sie gut dastehen. Ja? Image kann man übersetzen mit Bild, man kann es auch übersetzen mit Trugbild oder Scheinbild. Und wir versuchen, unsere Umwelt zu belügen. Wir versuchen, uns selber besser zu verkaufen, als wir sind. Wir prahlen mit dem längsten Überstundenzettel in der Firma. Wir haben den bestgefüllten Terminkalender. Aber zu Hause wird der treue Familienvater sehnsüchtig erwartet. Wir marschieren freitags mit Friday for Future. Aber wir sind die größten Umweltdrecksäue, weil wir haben dickes SUV-Auto, mit dem wir 5 Meter zum Einkaufen fahren. Wir sind im Freundeskreis beliebt, weil wir fröhlich und ansteckend und jeden Stammtisch zum Beben bringen. Aber am Sonntag, wenn die zotigen Witze nicht mehr erzählt werden, bin ich wieder der gute Mensch. Wir sind immer bemüht, uns ein Image zu geben. Ich muss halt der sein, den meine Umwelt verlangt. Ich muss Rollen spielen. Ich muss mich immer wieder anpassen. Immer der Mensch sein, den die anderen sehen wollen, damit ich akzeptiert werde. Und hört jetzt mal auf damit. Das brauchen wir nicht. David hat das nämlich auch irgendwann gemacht, dieser tolle König. Er war ja wirklich von Gott gesegnet und er war mit einem Top-Image ausgestattet. Und das ist genau das Problem. Sein Image war eben auch nur Fassade. Alle staunten über diesen mächtigen Kriegsherrn, diesen Erfolgskönig mit seiner Prachtmaske und seiner goldenen Krone. Aber dahinter ein an eigener Schuld zerbrochener Mensch. Total kaputt. Er hatte einen Ehebruch begangen und hat versucht, diesen durch einen Mord zu vertuschen. Er hat den Ehemann dieser Frau töten lassen. Er hätte ihn noch mit eigenen Händen getötet, aber dafür war er sich wohl zu fein. Und versteckt sich hinter seiner Fassade. Und dann begegnet ihm Gott durch seinen Propheten, durch den Propheten Nathan. Und Nathan spricht zu David und sagt, hör mal, Gott sieht die Wahrheit, was du eigentlich bist, wer du eigentlich bist. Und David erkennt das. Ich habe mich in Lüge, in Halbwahrheiten, ich habe mich total verstrickt hinter meiner Fassade versteckt. Ich will das nicht mehr. Ich erkenne vor Gottes Angesicht, dass ich schuldig bin. Und ich bekenne meine Schwachheit und meine Schuld. Und ich weiß ja, dass Gott mich durch und durch kennt. Das habe ich ja selber mal so aufgeschrieben oder aufschreiben lassen, sagt David. Ich trete vor Gott und bekenne meine Schuld. Und dann kommt Psalm 51, den könnt ihr auch in der Bibel nachlesen. Da sagt David, ich weiß, ich habe Unrecht getan. Und meine Fehler, sie stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst, Gott, habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Dein Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld. Sieh nicht auf meine Verfehlung, tilge meine ganze Schuld. Das ist das eine. Er bekennt seine Schuld. Er zeigt sein wahres inneres Gesicht. Aber er bittet noch darüber hinaus. Er will kein verlogenes Image mehr. Er will nicht mehr diesen Glanzkönig spielen, sondern er will echt sein vor Gott, vor sich selbst und vor den Menschen. Und deshalb betet er, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Erneuere mein Innerstes, meine Persönlichkeit, da wo die bösen Gedanken herkommen, das muss erneuert werden. Es geht nicht um so ein paar Schönheitsreparaturen an der Fassade, die ist ein bisschen angeknackst und wird gekittet. Nein, ich will eine Rundum-Erneuerung Schaffe in mir ein komplett erneuertes Herz. Wer bist du? Wer bin ich? Wenn wir ehrlich sind, mit den Augen Gottes gesehen, der uns wirklich gut kennt, sind wir wie David eigentlich Menschen, die sagen können, ja, dein Richterspruch, der trifft mich zurecht. Ja, ich bin böse. Ich kann Böses tun. Ich bin auf der einen Seite wunderbar geschaffen. Ja, ich stecke voller Potenzial und du hast einen guten Plan mit meinem Leben. Das kann ja sein, aber ich kann mit David beten, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Es ist nicht rein. Du erkennst mich und ich erkenne, wie ich wirklich bin. Das kann ganz schrecklich sein, oder? Wenn du das plötzlich mal merkst, wie es wirklich um dich steht, wenn du mit den Augen Gottes auf dich guckst und denkst, oha, dieser Röntgenblick, der kann uns zu Tode erschrecken oder er kann uns zum Leben erfreuen. Und das möchte ich euch heute gerne mitgeben. Da ist jemand, der dich durch und durch kennt, aber du musst nicht erschrecken, denn er will das hervorholen, was in dir steckt und das Schlechte rausnehmen. Er kennt dich durch und durch, du musst dich ihm auch nicht erklären. Du musst nur sagen, fang mit mir an, das neu zu machen. Mach wieder etwas in Ordnung in mir. Du musst vor ihm nicht dein Gesicht wahren. Freunde von mir haben vor ein paar Jahren ein Lied geschrieben, in dem heißt es, vor dir fallen meine Masken ab. Und das ist nicht nur in der Corona-Zeit so ein Wunsch, dass die Masken endlich wegkommen. Das ist ein Wunsch, vor dir fallen die Masken ab. Ich spiele dir nichts mehr vor, Gott. Ich muss dir auch nichts mehr verkaufen. Du kennst mich durch und durch. Ich kann mir die Kosmetik sparen. Ich muss dir nichts mehr vormachen. Ich muss einfach nur noch ehrlich sein. Und ich muss dich nicht mehr täuschen und werde deshalb auch nicht mehr enttäuscht. Ich kenne die Wahrheit. Da ist einer, der mich nicht unterschätzt. Und das ist gut. Da ist einer, der mich nicht überschätzt, der mich nicht überfordert. Da ist einer, der mich vom ersten bis zum letzten Atemzug kennt. Darüber hinaus, der auch nach dem letzten Atemzug noch sagt, ja, ich bin bei dir. Ich bleib bei dir. Ich gehe mit dir. Ich habe dich geschaffen und ich will dich in Ewigkeit bei mir haben. Da ist einer, der uns zusagt, du bist mein Wunschkind. Dich wollte ich. Du bist nicht aus Versehen hier. Über deinem Leben steht Gottes Ja. Über deinem Leben steht Ja, Gott wollte dich. Gott liebt dich. Kein Mensch auf dieser Erde ist von Gott ungeliebt. Und deshalb muss auch keiner mehr an sich selber verzweifeln. Deshalb darf man alle schlechten und selbstzerstörerischen Gedanken auch morgens im Badezimmer gerne abgeben an Gott und sagen, ich will das nicht mehr. Du willst mich, das ist genug, das reicht mir. Wenn wir von Gott angenommen sind, dann heißt es, dass wir integer sind, heil sind, alles in Ordnung ist. Wir sind versöhnt mit unserem Dasein und wir müssen nicht mehr krampfhaft versuchen, immer dieses künstliche Image aufrechtzuerhalten. Und jetzt fragst du dich, wie kann das passieren? Was kann ich tun? Gar nichts kannst du tun. Du konntest auch nichts dazu tun, dass du das Kind deiner Eltern bist. Du bist es einfach. Das Geheimnis liegt darin, zu vertrauen, dass deine Eltern es damals gut mit dir meinten und ich hoffe, dass es bei dir so war und du hast erfahren, dass deine Eltern dich einfach so geliebt haben, weil du ihr Kind bist und nicht, weil du es verdient hast, denn dann wüssten wir alle, dann hätte es irgendwann mal ein Problem gegeben. Aber wir sind geliebt. Und so gilt dir Gottes Liebe genauso. Einfach so, weil du sein geliebtes Kind bist. Und dafür dürfen wir doch von Herzen dankbar sein. Das ist unser Wert. Dankbar für die guten Sachen, das fällt uns leicht. Dankbar für die guten Dinge in unserem Leben, ja. Aber ich möchte dich heute Morgen auffordern, dankbar zu sein für das Wunder des Lebens. Für das Wunder deines Lebens. Für dich, der du ein wunderbarer Mensch bist, darfst du dem Meister danken, der dich geschaffen hat. Du bist handmade with love, von Gott persönlich gemacht. Meister Eckhart, uralter Theologe und Philosoph, müsste heute schon über 700 Jahre alt sein, der hat gesagt, dafür braucht es genau ein Wort. Und das kann man sein ganzes Leben lang beten und es wäre immer genug. Und dieses Wort heißt Danke. Danke drückt eine Haltung aus. Dankbar sein dafür, dass du so bist, wie du bist, weil Gott dich so wollte. Statt immer nur zu klagen und zu lamentieren und zu vergleichen und zu sagen, ach, die anderen sind doch sowieso viel besser, die haben es viel besser, denen geht's viel besser. Hör doch mal auf damit. hör auf mitzuklagen, wenn alle über die Umstände jammern, sondern halt mal inne und sag, danke. Das macht Zufrieden. Und Dankbarkeit ist die lebenslange Übung, ein Weg zu einem Leben in Frieden zu leben. Zufriedenheit schafft Frieden im Herzen. Zufriedenheit, weil wir dankbar sind dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Dass Gott uns anschaut und sagt, wow, du bist eine echte Sehenswürdigkeit. Ich sehe dich total gerne an. Ich mag dich. Du bist wunderbar. Ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind. Vertrau darauf, dass es so ist. Du musst nichts darstellen. Du musst nichts präsentieren. Du musst einfach nur glauben und vertrauen, dass Gott dich so sieht, wie nur er dich sehen kann. Auch wenn du dich selber ganz anders siehst. Manchmal hilft die Werbung, uns Dinge zu verstehen. Ich habe euch zum Abschluss einen Werbespot mitgebracht. Der sieht gar nicht aus wie ein Werbespot. Darum geht es auch gar nicht. Da geht es darum, dass ein Kriminalzeichner, so ein Phantomzeichner, Bilder anfertigt von Personen, die andere ihm beschreiben. Und am Ende, ja, ihr werdet selber sehen. Schaut mal hin.
I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011.
I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board.
We couldn't see them. They couldn't see us.
Tell me about your hair.
I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me.
Tell me about your chin.
It kind of protrudes a little bit, especially when I smile.
Your jaw?
My mom told me I had a big jaw.
What would be your most prominent feature?
Kind of have a fat, rounder face.
The older I've gotten, the more freckles I've gotten.
I would say I have a pretty big forehead.
Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe.
Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face.
She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin.
She had nice eyes. They lit up when she spoke.
Cute nose.
She had blue eyes, very nice blue eyes.
So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you.
So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness.
Do you think you're more beautiful than you say?
Yeah.
We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.
Du bist schöner, als du denkst. Frag mal die anderen. Frag mal Gott. Weißt du, du bist ein wunderbares und geliebtes Geschöpf. Das ist das Entscheidende. Wertvoll. Und lass dir nicht einreden, auch nicht von dir selber, dass es nicht so ist. Sondern lass es dir heute sagen, Gott liebt dich, so wie du bist. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Und dass du jeden in diesem Raum hier liebst. So wie wir sind, auch wenn das nicht immer alles okay ist. Aber dafür hast du einen hohen Preis bezahlt. Du bist für uns gestorben, um uns zu versöhnen mit uns selbst, mit dir, mit Gott, mit den Menschen um uns her. Du möchtest unsere Herzen erneuern, damit wir unsere innere Schönheit erkennen. Du möchtest unser Denken erneuern, damit wir unseren Wert sehen, den du uns schenkst. Nicht unsere Leistung, nicht unser Aussehen, nicht unser Geld, sondern alleine das, was du über uns denkst, das macht uns wertvoll. Du liebst uns. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns vergibst und immer wieder annimmst und immer wieder neu von uns begeistert bist. Von einem Wunderwerk aus deiner Hand. Lass uns das niemals vergessen. Amen. Wir singen ein Lied.